Also ich habe mich immer schon für dieses Thema interessiert. Ich war aber buchstäblich einfach zu feige, bei Fridays mitzulaufen und da irgendwelche Parolen rauszurufen laut. Dazu bin ich einfach zu schüchtern. Mich hinsetzen und wenn einer sagt, geh weg, zu sagen nein, das ist in meinem Rahmen noch vertretbar.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Essen im Ohr, dem Podcast mit Gästen vom Bischof bis zur Influencerin, vom Oberbürgermeister bis zur Migräne-Expertin, vom Wetterexperten bis zur Domina. Alle Folgen findet ihr da, wo es Podcasts zu hören gibt, zusammen mit den anderen Podcast-Formaten von uns Radioleuten. Heute hört ihr die Stimme und die Fragen von Christian Pflug. Ich bin Chefredakteur, Moderator und Journalist bei Radio Essen, dem lokalen Radio in der schönen Stadt Essen. Ja, und diesmal bin ich besonders neugierig, denn bei mir im Podcaststudio ist der Essener Philipp Navrat von der letzten Generation, der auch in Essen schon an Aktionen beteiligt war. Das, was Sie machen, das bezeichnen viele kurz als Klimakleber. Ist das der richtige Begriff für Sie?
Ich würde sagen, nein. Also erstmal guten Tag.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo erstmal.
Ja. Also Klimakleber ist, glaube ich, an sich, also erstens ist eine Erfindung, ich glaube, von der Bild-Zeitung tatsächlich. Und wenn ich so drüber nachdenke, an wie viel Aktionen ich beteiligt war und wie häufig ich wirklich geklebt habe, dann ist es gar nicht mal so häufig, wie man, glaube ich, denkt.
Aber die Bild-Zeitung hat reagiert und nennt das jetzt Klimakaoten. Das ist aber auch nicht der Begriff, den Sie jetzt wählen.
Ja, nee, das... Also wir verursachen damit sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Chaos, was natürlich Protest in jeder Form auch so mit sich bringt.
Ich habe mal geguckt, wie Sie das so formulieren. Aufstand der letzten Generation vor den Klimakipppunkten, so haben Sie über sich selbst formuliert. Aber Fakt ist, bei Protesten haben Sie zum Beispiel Straßen blockiert und sich auch mehrere Male auf die Straße geklebt. Auch schon mal in Essen und schon ein paar Mal. Ne? Wo genau?
Oh, da muss ich kurz nachzählen. Das war einmal, ich denke immer in U-Bahnhöfen und sowas.
Weil ach so,
ich
ja.
Sehr viel mit den Öffis. Also Bismarckplatz.
Ja, das ist ja war, hier fast Hauptbahnhof. Ja, das war hier an dem Kreisel, so. Glaube ich, irgendwo.
Das war die Straße mit der Ausfahrt aus der von der A40. Mhm. Da, das war, glaube ich, unsere erste in Essen, wenn ich mich nicht irre. Und dann bei der, wir haben zwei Blockaden gehabt am Hauptbahnhof, die wir angekündigt hatten vorher. Mhm. Da war ich bei der zweiten dabei. Dann haben wir zusammen mit anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen vor der Steag, war das, wenn ich mich nicht irre, haben wir kann tatsächlich nördlich der Rue haben
Steag wir. Oder RWE-Turm, da war da auch mal was, glaube ich, hier irgendwo.
Ja, also wir waren vor der Steag und haben da blockiert. Vor RWE waren insgesamt schon drei Aktionen von uns, drei Farbaktionen tatsächlich, vor dem Hauptgebäude in der alten Essener Straße.
Kommt schon ein bisschen was zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die 40 Minuten schon brauchen, um die Aktionen
ja,
aufzuzählen.
Ja, also ich bin
ja, ja, also.
Einmal bin ich auch mit den anderen einfach so durch die Straßen gelaufen, da sind wir... Vierhofer Platz los und dann über den Limbecker bis zum Hauptbahnhof.
Aber Sie gehen auch auf Tournee, ne? Also sind in Deutschland unterwegs, zuletzt glaube ich auch in Bochum an der Uni mit Farbe. Also das ist jetzt nicht nur auf Essen begrenzt.
Das ist nicht nur auf Essen begrenzt, nein. Ich selber war allerdings nur in NRW bis jetzt unterwegs tatsächlich. Ich war aber auch schon in Krefeld, in Bochum, wie gesagt, da auch zweimal tatsächlich. Bonn, da war ich auch, Düsseldorf war ich. Ja, da kommt man ganz schön rum.
Also meine Frau, ist eine kluge Frau, hat mir auf den Weg gegeben, Sie als erstes zu fragen, haben Sie Klebstoff dabei?
Ja, tatsächlich.
Okay. Ich sehe, Sie haben ihn noch nicht in der Hand.
Ich habe den nicht in der Hand, nee.
Das, aber man kann, ja, man ist immer gut ausgerüstet.
Man ist immer gut aus. Ich habe alles dabei. Ich habe Warnwesten dabei, Plakate,
okay. Klebstoff. Also warum? Weil kurzfristig noch eine Aktion angesetzt werden könnte? Oder weil Sie heute Nacht bei Radio Essen kleben bleiben wollen und die Frühschicht freut sich?
Nein, das nicht, aber tatsächlich, ich komme gerade von einem anderen Protest noch, von anderen Umweltschutzaktivisten, die jeden Donnerstag zum Beispiel hier vor RWE stehen. Da schließe ich mich auch immer gerne an, also ein bisschen lokale Demonstration. Und von da komme ich gerade.
Man könnte gar nicht glauben, dass sie auch berufstätig sind, aber da kommen wir gleich zu im Steckbrief. Mhm. Das war ja so ein bisschen das Vorgeplänkel eigentlich. Wir wollen sie ja erstmal wie alle Gäste in unserem Podcast kennenlernen. Und dafür gibt's den Steckbrief. Der ist auszufüllen mit ihren Antworten. Natürlich nicht zu lang, erstmal wie ein Steckbrief so ist. Vorab wichtige Frage. Sie sind hier in der Öffentlichkeit mit Radio Essen und haben ja heute auch zugesagt. Ich bin sehr dankbar. Haben Sie keine Angst, Gesicht, Stimme, Namen für alle hörbar nach draußen zu geben?
Also jein. Also ich, eigentlich bin ich selber, würde ich mich als schüchtern betrachten auch. Ich würde nie auf andere so offen zugehen. Ich habe Angst, dass es doch sehr, sehr aggressive, wütende Menschen gibt, auch aus, vor allem aus dem rechten Spektrum, die doch sich denken könnten, schauen wir mal bei dem vorbei. Die Gefahr besteht natürlich, solche Dinge. Aber eigentlich habe ich irgendwann gesagt, das reicht auch. Ich stehe dafür, was ich mache, also stehe ich da auch mit meinem Namen für.
Dieser Podcast hat natürlich nur fantastische Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht fürchterlich aufregen über Sie und eine andere Meinung haben, aber die mit Sicherheit mit Bedrohungsszenarien und sowas hoffentlich nichts zu tun haben. Das wollen wir auch nicht auslösen, aber wir wollen Sie kennenlernen, nämlich jetzt beim Steckbrief, und da habe ich mal so ein paar Rubriken. Vollständiger Name?
Philipp Dennis Navrat.
Wann und wo geboren?
Am 16.07.95 in Gelsenkirchen.
Ah, Nachbarstadt. Und dann sind Sie 28 gerade mal.
Ich bin 28, genau.
Wo aufgewachsen?
In Essen.
Und aktueller Stadtteil, wo Sie wohnen?
In Katernberg wohne ich.
Ihre Ausbildung?
Eigentlich Programmierer. Mhm. Anfang des Jahres habe ich dann umgeschult und bin jetzt Lokführer.
Das wäre die nächste Rubrik, aktueller Job.
Ja.
Aber als Programmierer haben Sie auch gearbeitet zwischendurch noch?
Ja, ich glaube, das waren insgesamt 8 Jahre oder so, wo ich das gemacht habe. Also doch schon eine ganze Menge.
Und dann kam die künstliche Intelligenz, dann haben Sie gesagt, dann mache ich was anderes.
Eher die Frage danach, was mache ich hier eigentlich? Und wenn mich jemand fragt, was mache ich gerade, dann könnte ich dem das nicht beantworten. Also habe ich gesagt, ich will was, wo ich mehr Sinn drin sehe.
Also Lokführer ist kernig, damit kann ich was anfangen, das ist eine gute Sache. Wir machen weiter im Steckbrief. Lieblingsfarbe?
Ja, orange.
Zahl der Ehen und der Kinder?
Oh, beides 0.
Hm. Haustiere?
Haustiere habe ich keine.
Größtes Hobby?
Eigentlich Schwimmen.
Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Oh, liebster Ort im Ruhrgebiet. Oh, das ist schön. Eigentlich würde ich sagen die Flüsse, also zum Beispiel die Ruhr.
Ja.
Da bin ich gerne an Flüssen.
Flüsse und Seen haben wir ja. Mhm. Es ist nicht die Straße, das ist schon mal beruhigend.
Ja, das.
Ihre größte Stärke?
Gelassenheit, würde ich sagen.
Okay, wir werden das testen heute im Podcast. Ja. Ich habe aber auch noch das Gegending. Ihr größtes Laster?
Ich bin sehr schüchtern und träge. Mhm.
Jetzt habe ich noch so entweder oder, das geht auch schnell. Fahrrad oder Bahn?
Oh, streckenabhängig. Bahn, normalerweise.
Als Lokführer auf jeden Fall ist Bahn ja mit. Kaffee oder Tee?
Tee.
Fleisch oder Gemüse?
Gemüse.
Urlaubsziel, Berge oder See?
See.
Jetzt wird es ganz schwierig. Schalke oder Dortmund?
Oh.
Also in Gelsenkirchen geboren, jetzt wird es haarig. Ne?
Normalerweise habe ich damit weniger zu tun, aber die Schalker sind mir sympathischer.
Okay. Öffentlich-rechtlich oder privates Fernsehen?
Öffentlich-rechtlich.
Podcast oder Buch?
Buch.
Was so?
Ich mag Science Fiction gerne.
Ah, okay.
Find ich gut.
Pop oder Rock? Oder was anderes ist?
Oh, da würde ich mich raushalten.
Könnte auch deutscher Schlager oder Volksmusik, aber das hätte ich jetzt so nicht eingeschätzt.
Viel zu tun, aber.
Ja. Links oder rechts? Also ich meine mal linke oder rechte Politik?
Linke.
Okay. Ja, das war der Steckbrief. Vielen Dank. Da haben wir schon ein bisschen was über Sie erfahren. Wollen wir mal in die Themen einsteigen? Also, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind seit Beginn des Jahres bei den Aktionen der letzten Generation dabei. Die gibt es ja schon länger. So gesehen hat es bei Ihnen zum Jahreswechsel Klick gemacht. Wie war das? Was war der Auslöser?
Ich würde sagen eindeutig Lützerath in dem Fall, weil das mir gezeigt hat über den Jahreswechsel, also ab dem Ende des letzten Jahres bis Anfang diesen Jahres, dass ich mich nicht zurücklehnen kann und sagen kann, ach, ich habe ein gemütliches Leben, ich gehe arbeiten, gehe nach Hause, spiele mit der Modellbahn und dann den Rest machen die Politiker schon kompetent selber.
Also das, was drumherum passiert, wollten sie nicht so stehen lassen. Lützerath, genau. Braunkohleabbau, nach wie vor auch die nächsten Jahre geplant.
Ja.
Im Rheinland unter anderem. Und da haben sie dann mit protestiert.
Ja, also ich war, als die Ansage kam, war ich einmal vor Ort. Und auch als geräumt wurde, war ich insgesamt zweimal da. Und habe auch immer wieder, habe auch meine Eltern dahin geschleppt, die sollten sich gefälligst mal ansehen, was da für ein Riesenloch ist.
Und haben sie gemacht?
Ich habe die dahin gebracht, ja.
Das okay. War, und haben sie, was haben die nicht gesagt, oh Junge, das ist höchste Gefahr, was machst du denn da? Oder sind die auf ihrer Seite?
Nee, die haben sich direkt an die Kante gestellt und reingeguckt und haben dann erstmal eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was da gerade passiert.
Das ist ja auch nicht alles ungefährlich. Also Lützerath, das war dann, war das nicht auch mit den Baumhäusern und so? Also,
ja.
Wo dann eben schnell was passiert, beziehungsweise die Polizei räumt und auch nicht zimperlich ist. Was haben Sie da erlebt?
Ja, also ich habe es ja selbst gesehen, dass die da wirklich, ich war sonst immer so ein relativ ordentlicher, ruhiger Mensch und hatte auch so meinen Respekt vor der Polizei. Und da habe ich den tatsächlich verloren, muss ich leider sagen. Also da habe ich den, da habe ich gesehen, wie da tatsächlich mit friedlichen Menschen umgegangen ist. Und habe dann gesagt, diese Leute sind nicht hier, um Menschen zu beschützen, sondern die sind hier, weil jemand ihnen den Auftrag gegeben hat, hier für ein privates Unternehmen ein Gelände zu räumen, damit die ihr Geld verdienen können. Das ist nicht meine Vorstellung von den Aufgaben der Polizei und wofür die eigentlich stehen sollte.
Okay, klare politische Aussage. Ich war nicht dabei, aber die Aktivisten waren alle friedlich oder waren da vielleicht auch einige, die so ein bisschen es zu weit getrieben haben?
Natürlich, bestimmt, keine Ahnung. Also das ist eine schwierige Sache, aber wenn da jemand kommt und ich habe die Vorwürfe gesehen, und ich habe auch gesehen, was da tatsächlich passiert ist. Und wenn dann irgendwelche Autos mit Schlamm oder Dreck oder Stein beschmissen werden und dann sitzen da voll gepanzerte Polizisten und beschweren sich darüber, dass ihr Ford Focus dreckig ist. Und da wird dann eine Schlagzeile draus gemacht. Das ist, finde ich schade, sowas.
Hat sie aber nicht abgeschreckt oder hat sie noch angestachelt? Jetzt will ich hier aber weiter protestieren, weil der Staat oder die Menschen müssen wissen, für welche Inhalte wir kämpfen und das, ich lasse mich hier nicht einschüchtern? Oder wie ist das, was ist da so in Ihnen vorgegangen?
Ich war überzeugt davon, dass wenn genug Menschen sich dahinstellen und sagen, das geht hier nicht weiter, dass die Politik dann auch sagen muss, irgendwann, ja, stimmt schon, wir haben alle in den Wahlen versprochen, dass die Dörfer hier im Braunkohlegebiet alle erhalten bleiben und jetzt räumen wir das hier und jetzt stehen hier zigtausend Menschen und beschweren sich darüber. Vielleicht denken wir darüber nach, sondern ich habe gesehen, dass die da halt tatsächlich stattdessen gesagt haben, wir räumen das hier so schnell wie möglich weg, egal was es kostet und ja.
Das war ja damals politische Entscheidung und ihr Protest und da ist man aufeinander gestoßen, auch nicht zimperlich. Vielleicht haben Sie daraus auch gelernt, dass es doch auch mal hart zur Sache gehen kann. Würden Sie sagen, Sie haben daraus gelernt für spätere Aktionen, zum Beispiel auf der Straße, also dass Sie wissen, okay, auch, Sie sagen ja selbst von sich, ich bin schüchtern, aber ich lasse mich da nicht unterkriegen, sondern stelle mich mitten hin und halte zu meinem Protest. Da sind Sie ja erstmal, sagen wir mal, gestärkt seit Anfang des Jahres.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist im Grunde eine super Protestform für Leute, die schüchtern sind, weil ich habe mich immer schon für dieses Thema interessiert. Ich war aber buchstäblich einfach zu feige, bei Fridays mitzulaufen und da irgendwelche Parolen rauszurufen laut und unsere Forderungen.
Echt? Aber war Fridays for Future nicht harmloser, als sich im Wald dann der Polizei und den Kämpfen auszusetzen?
An sich, also für mich eigentlich nicht, weil da, wenn ich da so einen Bagger sehe und da drauf renne, das wäre mir zu viel. Sowas zum Beispiel jetzt bei den Protesten, die dort stattfinden oder wenn Leute irgendwo lautstark ihre Meinung kundtun, dazu bin ich einfach zu schüchtern. mich hinsetzen und wenn einer sagt, geh weg, zu sagen, nein, das ist in meinem Rahmen noch vertretbar für meine innere Haltung.
Das ist interessant. Erzählen Sie doch darüber nochmal. Also, weil das ist ja etwas, was wir oft in den Medien auch gesehen haben oder beschrieben haben oder bei der Bild-Zeitung, Klimakaoten haben sich wieder irgendwo hingeklebt und so und wir sehen die Bilder von schimpfenden Autofahrern. So, Sie haben das ja auch schon gemacht und haben sich an der Straße am Asphalt festgeklebt. Wie läuft das ab? Also Sie haben wie jetzt im Rucksack den Kleber und diverse genau. Ausrüstung und dann ist klar, letzte Generation sagt, pass auf, wir machen am Essener Hauptbahnhof oder Bismarckplatz eine Aktion, da geht's auf die dreispurige Straße. Wie geht das dann? Also sagt Ihnen jemand, welche Fahrspur Sie nehmen sollen oder wie ist das verteilt?
Also wir sprechen uns natürlich ab. Ne? Also wir nicht alle irgendwie und dann...
Es können ja nicht alle die Linksabbieger nehmen.
Genau. Also wir sprechen uns natürlich vorher ab, so wer macht was, wer sitzt sich wohin, wie viele Leute sind denn überhaupt bereit, damit zu machen an dem Tag. Und dann sagt man, okay, ich sitze hier am Rand, ich sitze in der Mitte. Dann guckt man, wer hat da mehr Lust drauf. In der Mitte ist natürlich immer die Rettungsgasse, das heißt, die Leute kleben sich nicht an. Das sind dann vielleicht Leute, die da aus bestimmten Gründen das nicht tun können. Wir hatten zum Beispiel Leute mit Rücken dabei, die sich immer wieder hinstellen mussten, tatsächlich, wegen Rückenproblemen. Und die können sich dann auch nicht festkleben.
Aber das merken doch dann schnell die Autofahrer und schleifen die weg, weil die merken, ach, guck mal, die stehen oder die können wir doch da, die Rettungsgasse können wir doch jetzt hier freimachen für unseren LKW.
Das geht nicht, weil wenn wir kleben, ist die Polizei schon da, tatsächlich.
Ah, okay.
Also, das versuchen die natürlich bei uns allen und tatsächlich meistens bei denen, die auch am Rand sind, weil die natürlich auch am schnellsten von der Straße runter sind, wenn man es versucht.
Also sie warten mit dem Kleben, bis die Polizei kommt oder wie ist
genau.
das? Genau. Und die Polizei verhindert das dann nicht? Also sie versuchen es wahrscheinlich.
Ja, also bei mir hat es tatsächlich auch einmal geschafft, das zu verhindern. Sie versuchen es, ja. Das kommt dann immer auf die Situation an.
Also Sie sehen den Wagen mit der Sirene, mit dem Blaulicht kommen und sagen so, jetzt ist der Moment, jetzt wird der Kleber aufgelegt und die Hand drauf und bis die Polizei ausgestiegen und bei mir ist, bin ich fest.
Genau. Da ist ja Sekundenkleber, also es dauert buchstäblich, geht sehr, sehr schnell tatsächlich. Und ja, man ist dann fest, bevor die Polizei da ist. Und das bemerkt die dann auch schnell und es sichert dann erstmal ab.
Wie lange dauert das dann so, bis die Polizei, die kommen ja dann mit irgendeinem Öl oder irgendwas, was sie da so drüber schmieren, wie lange dauert das, bis die einen da wieder loslösen?
Also ein paar Minuten dauert es. Also es ist nicht so, dass man da jetzt eine halbe Stunde oder so kleben würde tatsächlich, sondern also es gibt Blockaden, da hat das 5 Minuten gedauert, es gibt welche, da hat das 10, 15 Minuten gedauert. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Dann gibt es natürlich noch die sich etwas mehr Mühe geben, sage ich mal. Sich teilweise betonähnlich festkleben.
Das machen sie aber nicht.
Das habe ich noch nie gemacht, ja. Nee. Das kann länger dauern. Teilweise werden da auch Teile der Straße dann rausgefräst. Und solche Dinge, das zieht sich dann einiges länger hin.
Tut das weh? Also jetzt gelöst zu werden, das Festkleben war wahrscheinlich ja noch nicht. Das ist ja einfach nur ein Kleber, den man an den Fingern hat. Aber dann das Loslösen, das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Und noch schwieriger stelle ich mir vor, wenn ein Autofahrer kommt und will einen da wegziehen.
Ja, also das Kleben selber ist ist nicht schlimm. Also jeder, der schon mal im Bastelunterricht so ein bisschen Kleber abbekommen hat und damit dann mit den Fingern gespielt hat, der weiß, es ist nicht schmerzhaft oder sowas. Das Lösen selber, wenn man es gut macht, dann ist das absolut schmerzfrei. Es ist natürlich, wenn man abgerissen wird, ist das schwieriger. Dann
ist schon mal passiert? Also bei Ihnen?
Ja, das ist auch bei mir schon mal passiert. Da war ein Polizist ein bisschen ungeduldig und hat dann am Ende sich dazu entschieden, das ein bisschen schneller zu machen.
Ja. Also das heißt, die gehen da so ein bisschen verletzt raus irgendwo, oder wie ist das?
Normalerweise sind das so kleinere Hautirritationen, sage ich mal. Oder hier und da gibt es tatsächlich mal blutende Wunden. Vor allem, wenn das... bei mir hat er halt wirklich die Geduld verloren, hatte ich das Gefühl. Und bei einigen, wenn man versucht, tatsächlich als Polizist das wirklich abzureißen, dann kann da, können da wirklich blutende Wunden entstehen. Das ist tatsächlich so.
Sonst habe ich Schilderungen gehört, dass in diesem Fall die Polizei meistens aber auch geduldig ist oder das in Ruhe macht und anders als die Schilderungen, die Sie aus Lützerath hatten, in der Regel ganz fair mit den Protestierenden umgeht. Können Sie das auch so sagen?
Also man kann es nicht pauschal sagen, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass die im Ruhrgebiet tatsächlich positiv hervorkommen, zumindest was uns angeht. Mhm. Das, was nicht unbedingt dafür sorgt, dass diese Blockaden viel, viel länger brauchen, als also viel, viel länger bestehen, als wenn man tatsächlich gewaltvoller vorgehen würde. Aber hier habe ich das Gefühl, irgendwie die Polizisten, die in vielen Städten im Ruhrgebiet ist das ja teilweise so, dass das noch nicht häufig war, und die erstmal gucken, was ist hier los. Und sich dann wirklich Zeit nehmen, rauszufinden, wie gehen wir mit der Sache um. Ja, also normalerweise wird man auch friedlich behandelt und wir reagieren dann entsprechend.
Sie lernen immer neue Situationen kennen. Ich versuche mich mal reinzuversetzen, weil wir Radioleute sind ja auch mal auf der Bühne. Oder Künstler, die haben vor einem Auftritt vor Publikum Lampenfieber. Wie ist das bei Ihnen? So eine Aktion ist ja auch ein Stück wie eine Inszenierung. Sie haben das vor sich, Sie gehen dahin, Sie wissen noch nicht genau, was auf Sie zukommt. Sie werden Publikum haben, Sie wissen nicht, wie die Polizei reagiert. Hat man da auch Lampenfieber oder ist aufgeregt?
Ja, also ich bin immer wahnsinnig aufgeregt bei solchen Aktionen und vor solchen Aktionen. Anders ist es, wenn sie stattfinden. Dann, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt ist alles, was jetzt passiert, hat nichts mit mir zu tun. So, ich bin jetzt, ich stehe jetzt hier und oder sitze hier oder klebe hier vielleicht sogar. Und alles, was jetzt passiert, liegt in der Entscheidungsgewalt von anderen. Und ich kann nur darauf reagieren. Ja, und das ist dann doch schon beruhigender in dem Fall.
Haben Sie keine Angst, also vor aggressiven Menschen, vor Erlebnissen, die ja manchmal auch bei sozialen Medien oder in Berichten sieht, wo da wirklich Leute wahnsinnig aggressiv werden und sogar gewalttätig, haben wir ja auch schon in Bilder gesehen, zutretenderweise und so. Haben Sie da Angst?
Schon. Also es war tatsächlich so, dass bevor ich überhaupt das erste Mal eine Weste anhatte, hat man mich schon gewaltsam von der Straße befördert. Bei meiner ersten Laufblockade war das in Düsseldorf, da hatte man mich umgeschubst. Und da habe ich mir dann schon gedacht, das ist jetzt geht's los. Mhm. Aber ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen großen Städten und kleinen Städten oder großen Straßen und kleinen? Oder vorhin hatten wir ja schon so ein bisschen, Polizei im Ruhrgebiet ist vielleicht noch mental ein bisschen anders als woanders. Also gibt es so bestimmte Unterschiede, die Sie doch irgendwie erstaunen?
Eigentlich finde ich es erstaunlich, wie viele doch, es gibt erstaunlich viele Ältere, die sehr aggressiv reagieren. Mhm. Die werden nicht immer gewalttätig, aber reagieren sehr, sehr aggressiv. Das hat mich doch überrascht, so, weil ich immer so ein bisschen vorher immer so das Bild hatte, so wenn mit dem Alter kommt die Weisheit oder so, aber es scheint nicht immer.
Das klappt nicht bei jedem, ja. Weder jung noch alt. Wir gehen mal so ein bisschen ins Inhaltliche, aber da will ich noch mal kurz reingucken. Sie sagen ja selbst, unsere Proteste zielen auf eine gewaltfreie Unterbrechung des Alltags ab und stellen im Allgemeinen eine Form des zivilen Ungehorsams dar. Stören nennen Sie das ja auch manchmal. Und das heißt aber, Sie unterbrechen auch den Alltag von vielen Menschen, die ihre Ziele teilen, aber dringend zur Arbeit, zu Terminen oder mit Kindern zur Schule müssen. Handwerker, die vielleicht E-Autos fahren, werden gestoppt. Ist das kein Widerspruch?
Nein, finde ich nicht, weil wir mit unserem Protest, weil wir haben gemerkt, Protest, wenn wir ihn anmelden würden und wir würden an der Straße stehen, dann würde man uns zwar vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, finden wir gut, was ihr macht, aber es würde absolut nichts passieren. Mhm. So, und da haben wir Angst vor und auch keine Zeit zu, wenn man da den wissenschaftlichen Hintergrund kennt. Und deshalb machen wir es ähnlich wie bei Streiks zum Beispiel, dass wir wirklich uns selber aussuchen, wo wir demonstrieren, wo wir protestieren und wo wir den Alltag unterbrechen und die Leute tatsächlich aus ihrem Alltag rausziehen quasi. Was natürlich auch wieder eine Ursache für diese Aggression ist, dass wir den Leuten quasi, die wollen mit diesem Thema gerade nichts zu tun haben. Es ist ja auch ein deprimierendes Thema, wenn man ehrlich ist. Man ist da lieber abgelenkt.
Naja.
Ja,
und in dem Moment ist ja jeder, muss pünktlich zur Arbeit, hat ein Bewerbungsgespräch oder ist selbst ökomäßig unterwegs in irgendeiner Form, sagt, ich tue doch schon so viel dafür, aber ich mache es anders und jetzt stopp mich die. Haben Sie Verständnis, dass manch einer sauer da ist? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja gut, man hört natürlich viel. Ne? Die haben dann plötzlich alle kranke Kinder, die sie zur Arbeit fahren müssen, oder das war jetzt ein bisschen Mixmas, aber so, ne? Ja. Nach dem Motto. Und teilweise ist es mir auch schon passiert, dass die das erzählt haben und dabei selber angefangen haben zu lachen, weil sie das nicht mehr durchhalten konnten mit der mit der Aussage, die sie gerade machen. Aber es tut uns natürlich leid, dass das diese Leute trifft. Weil eigentlich wollen wir haben ja nichts gegen diese Leute persönlich.
Diese Leute sind die Stellvertreter für, sagen wir mal, viele Menschen, die sich keine Gedanken machen und aufgeweckt werden sollen. Ich übersetze das mal aus meiner
Richtung.
Trotzdem frage ich mich.
Wie ein Feueralarm. So. Nervt, aber irgendwie.
Könnte man nicht gezielter, also ich habe jetzt gerade gelesen, in Frankreich, da wurde irgendwie bei einem Golfplatz wurden die Löcher zubetoniert, weil die haben immer noch ordentlich bewässert, obwohl da größte Trockenheit war, also klimamäßig total daneben. Und das ja auch so ein bisschen die Elite, die Wohlhabenderen sind. Und das fand ich eine sehr gezielte Aktion. Vielleicht könnte man auch sagen, okay, beim Fliegen Kurzflüge und wird viel Kerosin ohne große Steuern rausgehauen. Das sind ja Argumente, die man auch durchaus aus grüner Seite schon gehört hat. Und das wäre ja noch etwas gezielter als bei demjenigen auf der Straße, der wirklich gerade im Moment einmal im Monat Auto fährt, weil er die Oma irgendwo hinbringen muss und dann aufgehalten wird. Also ginge es nicht noch gezielter irgendwo?
Wir haben es probiert. Also es gibt natürlich solche Aktionen, also wir haben auch in auf Sylt Golflöcher zu gepflanzt.
Ach ja, habe ich gar nicht mitgekriegt, aber ich bin auch so selten auf Sylt.
Das ist immer ein bisschen schade, weil diese Proteste häufig an vielen Menschen vorbeigehen.
Ja. Aber dann haben sie ja nicht das erreicht, was sie eigentlich erreichen wollen.
Genau, und das ist das Traurige daran. Also wir haben auch Blumen dann auf Golfplätzen auf Sylt gepflanzt. Ne? Das haben wir auch gemacht. Wir haben da Privatjets besprüht oder Privatflugzeuge besprüht. Solche Aktionen gibt es natürlich auch, wo wir oder Yachten haben wir auch gemalt. Ja, das gibt es natürlich auch.
Also Sie haben es gerade rausgehört, so ein bisschen Verständnis habe ich, versucht, mich da rein zu versetzen. Und dann denke ich aber, das ist ja eigentlich auch eine Straftat, ne? Ein Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung oder ungemeldete Demonstrationen. Das ist ja alles in Deutschland per Gesetz verboten. Heißt, da gibt es Strafen, da wird gegen sie ermittelt. Zuletzt waren sie an der Uni Bochum und haben da mit Farbe gesprüht. Da gibt es auch Ermittlungen und das ist Sachbeschädigung. Und haben Sie auch schon polizeiliche Ermittlungen gegen sich?
Ja, also auf jeden Fall. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt ich habe vor kurzem einen Brief bekommen, in dem steht, dass ein Verfahren wegen Nötigung eingestellt wurde. Da bin ich ganz froh drüber.
Da wird aber mancher, der das hört, jetzt sagen, das gibt's nicht, die können die nicht laufen lassen. Oder so.
Die kann ich beruhigen, da steht drin, im Wiederholungsfall, da kann nicht mit einer Einstellung gerichtet werden.
Okay.
Der Wiederholungsfall existiert bereits, also mal gucken, was da auf mich zukommt.
Es gibt ja auch einige von der letzten Generation, die dann durchaus vor Gericht auch nochmal ihre politische Agenda deutlich machen und durchaus das auch noch ein Stück als Bühne nehmen. Würden Sie das auch tun?
Also ich denke schon, es muss natürlich klar sein, warum ich das tue. Weil man merkt ja, dass das Strafsystem ist ja im Grunde darauf ausgelegt, dass man, wenn man sich regelwidrig verhält, davon nicht profitieren kann. Und in unserem Fall profitieren wir sowieso nicht davon, weil wir tun das, was wir tun, nicht für den eigenen Zweck oder den eigenen Gewinn oder für mehr Geld für uns oder sowas. Sondern wir tun das eigentlich, weil wir wollen, dass man auf die Wissenschaft hört und etwas für unsere Zukunft tut.
Würden Sie dafür ins Gefängnis gehen?
Oh, ich hoffe, es wird nicht notwendig sein.
Wir werden gleich darüber reden, inwieweit Sie etwas bewirken, weil wir sollten zu den Inhalten kommen. Ich habe ja zwei Sachen habe ich hier noch stehen, vielleicht können Sie sich daran erinnern oder das interessiert mich noch. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das war bisher mein schlimmstes Erlebnis? Und gibt es etwas, wo Sie sagen, das war bei den ganzen Aktionen mein schönstes Erlebnis?
Oh, also das Schlimmste fand ich Bonn. In Bonn habe ich eine Straße blockiert. Da war die Polizei relativ aggressiv, hat mich da auch abgerissen. Und mich dann tatsächlich für, ich glaube, 22 Stunden ins Gefängnis gebracht. Also schon doch relativ viel. Das war überraschend, so, weil ich kam halt aus dem Ruhrgebiet, so Blockaden, die haben dann, man kriegt diese Strafen natürlich, man weiß, worauf man sich einlässt. Das wird natürlich finanziellen Schaden vor allem verursachen. Aber dass dann der Staat einfach sagt, okay, du nervst, wir sperren dich jetzt einen Tag weg, kann man auch als Erfolg sehen. Ich fand es mega langweilig, muss ich sagen.
Ja, 22 Stunden im Polizeigewahrsam, das ist ja natürlich auch Schöneres. Aber Sie würden sich davon jetzt nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil, Sie haben ja Ziele, über die wir jetzt reden. Das heißt, genau. Nach so einem Erlebnis sagen Sie nicht so, ich höre auf, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu schwierig. Und weitere Frage, weil wir vorhin drüber geredet haben, was sagen Ihre Eltern jetzt dazu? Die haben am Anfang in Lützerath schon geguckt, aber naja, Polizeigewahrsam, der Sohn.
Ja, das hat sie sehr gestresst, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall, die sagen auch, mach dir nicht die Zukunft kaputt. Und ich denke mir dann immer, ich mache das hier für meine Zukunft. Mhm. Ist eine andere Ansicht, aber ich, mein Gewissen, was sowas angeht, ist da eindeutig. Richtig.
Wir reden mal drüber. Lassen Sie uns über die Ziele reden. Warum Sie das überhaupt machen? Sie wollen ja, dass die Politik handelt, haben wir schon rausgehört. Die letzte Generation stellt drei Bedingungen, die sollen erfüllt sein, damit der Protest unterbrochen wird. Das ist eigentlich schon seit längerem so und haben wir auch schon Interviews und Talkshows gesehen. Erstens Tempolimit von 100 Stundenkilometer. Dazu müssen Sie eigentlich nur die FDP überzeugen.
Das wäre schön, wenn das ginge.
Ich weiß aber nicht, ob Sie es mit Klebeaktionen können, aber das hängt ja eigentlich an diesem Faden. Ich glaube sogar, es gibt Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, ach ja, also wäre okay.
Ja, es ist halt eine Sofortmaßnahme und ich glaube, die FDP lässt sich hauptsächlich durch Geld überzeugen, habe ich das Gefühl. Deshalb weiß ich nicht, ob man, also es ist leider tatsächlich so, dass es eine Maßnahme wäre, die ohne irgendwelche Vorbereitungen, zumindest größere Vorbereitungen oder größere Kosten sofort.
Der Verkehrsminister sagt, genau. Es gibt nicht genug Schilder.
Ja, wir haben dem auch schon mal Schilder vor die Haustür gelegt, also daran soll es nicht liegen. Oder andere Organisationen haben das auch gemacht. Es gibt genug Schilder. Zur Not helfen wir beim Malen, das kriegen wir auch noch hin.
Also Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland, da haben Sie natürlich die Mehrheit der Deutschen erstmal gegen sich, wenn Sie über Auto und Schnelligkeit reden. Da müssen Sie hier nur sagen, die Rüttenscheider Straße soll autofrei werden. Dann in dem Moment, wo ich das hier sage, weiß ich, wie viele Protestbriefe ich kriege. Aber kommen wir mal zu der zweiten Forderung. Dauerhaftes 9-Euro-Ticket und das auch als Sofortmaßnahme. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Hat man mal in Köln gesungen. Es gibt ja immerhin das 49-Euro-Ticket, aber das reicht nicht.
Nein, wir wollen das 9-Euro-Ticket einfach als Alternative, als günstige Alternative zum Autoverkehr.
Warum dann nicht einfach, das gibt es ja auch, ich glaube in Luxemburg oder so, freie Fahrt für alle, also dann ist ja 9 Euro auch noch.
Das wäre auch akzeptabel, ja. Also wenn man das.
Würden sich drauf einlassen.
Genau, also jetzt, wie bei dem anderen auch, wenn man jetzt sagen würde, wir fahren auf der Autobahn nur noch 80, dann würden wir auch sagen, ja, das ist auch in Ordnung.
Das stimmt. Ja, unter 60 darf man aber nicht, das sagen die Verkehrsregeln.
Ja, gut. Ne. Aber die sagen auch, man darf über 100 fahren. Also
ja, als Lokführer dürfen Sie auch über 100 fahren, aber darauf will ich nicht hinaus. Bei 9-Euro-Ticket wird es natürlich voller und stressiger für Sie im Job.
Das ist richtig. Aber an mir soll es nicht liegen. Ich nehme die alle gerne mit. Mhm. Wenn Sie sich da alle schön benehmen, dann wird vielleicht ein bisschen gequetsche. Aber wenn sich das ein bisschen, weil das war ja das Problem bei dem 9-Euro-Ticket, das wir hatten, dass das nur begrenzt für eine Zeit galt und dann haben alle gesagt, gut, dann fahre ich in dieser Zeit damit in Urlaub und dementsprechend voll war das.
Ja, das sind auch manche nach Sylt auf den Golfplatz gefahren.
Genau, ich war auch auf Sylt tatsächlich mit dem 9-Euro-Ticket, aber aus anderen Gründen. Tatsächlich wäre das dann so, dass wir glauben, dass da vor allem so kürzere Abschnitte oder kürzere Strecken, spontane Strecken und sowas, wo man sich sonst überlegen muss, ja, durch welche Waben fahre ich jetzt oder was. Und man hat dann schon dieses 9-Euro-Ticket in der Tasche und sagt dann, ja gut, dann.
Das stimmt. Aber beim 49-Euro-Ticket ist es ja für viele, auch die eigentlich genug Geld haben, auch ein günstigeres Ticket als vorher, wenn die schon gefahren sind. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssten nur entsprechend die Busse und Bahnen entsprechend noch in besseren Takt fahren oder überhaupt irgendwo aufs Ländliche fahren. Aber immerhin, das ist auch eine Sofortforderung, die noch nicht erfüllt ist, das Tempolimit auch nicht. Die dritte ist ja so eine grundsätzliche Geschichte für die Zukunft, eine Politik mit der Zielsetzung sozial gerechtes Ende der Nutzung fossiler Rohstoffe. Da geht es eigentlich darum, dass sie diesen Gesellschaftsrat gründen wollen, der Vorlagen erarbeiten soll, die dann in die Parlamente getragen werden, auch wissenschaftlich fundiert. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja, also das Hauptanliegen an diesem Ziel ist natürlich der Ausstieg aus den Fossilen, den wir damit fordern, weil wir einfach keine Zeit mehr haben.
Aber dann braucht es ja keinen Gesellschaftsrat, weil dann ist ja Ihr Ziel liegt ja schon fest.
Wenn man das umsetzen würde, ja, dann wäre es tatsächlich so, dass wir dann sagen würden, ja perfekt, wenn ihr das allein hinkriegt, dann macht's doch. Aber wir wissen, dass es offensichtlich aus Gründen, die vielschichtiger sind, nicht funktioniert, dass die das allein hinkriegen. Deshalb haben wir gesagt, wenn ihr das nicht allein hinkriegt, könnt ihr auch gerne diese Aufgabe an andere abtreten. Dann habt ihr mehr zu tun, mehr Zeit für das, was ihr da lieber machen wollt.
Jetzt habe ich jahrelang in der Schule gelernt, dass es ja der Demokratie ist und dass wir Vertreter wählen, die in die Parlamente kommen und als Volksvertreter für uns Entscheidungen fällen. Jetzt ist es natürlich interessant, das ist ja häufig auch ein Gegenargument zu dieser Forderung. Wie soll so ein Gesellschaftsrat zusammengesetzt werden? Wie soll der funktionieren?
Der soll, also das ist tatsächlich so, ein Modell wäre, dass man zum Beispiel 160 Personen zufällig auslost. Das ist beim Bürgerrat Ernährung wird das gerade gemacht, der da Ideen für die Ernährung der Zukunft finden soll. Und in ähnlicher Weise sollen zufällige Bürger aus möglichst vielen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten dort, also tatsächlich von Klimaaktivisten bis SUV-Fahrer,
Ist aber so ein Risiko, da kommt nachher raus, dass die Tempo 200 überall wollen.
Ja, das würde ja dem Ziel entgegenstehen, dass man raus aus den
Also sie losen Leute aus, die aber von vornherein, also auch der SUV-Fahrer soll natürlich dem Ziel folgen.
Ja, also man hat ja eine Zielsetzung, nämlich den Ausstieg aus den Fossilen.
Ja, okay. Da wird der SUV-Fahrer vielleicht gar nicht mitmachen. Entschuldigung, alle SUV-Fahrer natürlich, das ist jetzt natürlich wirklich auch symbolisch und sehr verallgemeinert.
Ja, natürlich.
Kann auch der Vielflieger sein oder derjenige, der irgendwie was ganz, der heizt mit Kohle oder Ofen und die Fenster dabei aufmacht. Ja, aber dann wird er vielleicht gar nicht mitmachen und dann haben sie nur denen die Ziele gefallen in diesem Gesellschaftsrat. Ich stelle mir das noch schwer vor, dass die Politik das dann auch wirklich umsetzt, was da gemacht wird. Also ich bin so ein Rat, Sie sagen es ja, zum Thema Ernährung gibt es das auch. Plötzlich ging es. Also, ja. Aber es muss ja dann tatsächlich auch eine zufällige Auswahl aus ganz Deutschland sein, alle Altersstufen. Das ist ja schwer, den Leuten dann ein Ziel vorzugeben. Das will genau formuliert sein, in welche Richtung es geht. Ne? Ist das schon irgendwo genau hinterlegt, also wie das dann sein soll? Hat die letzte Generation das schon sozusagen vorkonzipiert und die Politik muss nur noch machen?
Also es gibt andere Gruppen, die sich tatsächlich damit beschäftigt haben und solche Konzepte erarbeitet haben. Auch bei dem Bürgerrat hat man auf solche Ideen zurückgegriffen tatsächlich. Ein solcher Rat ist ja auch als Bürgerrat im Koalitionsvertrag verankert. Mhm. Also theoretisch sollen diese Instrumente laut der Politik auch genutzt werden. Und wir wollen, dass diese genutzt werden, um damit aus den Fossilen auszusteigen. Also wir geben denen einfach nur, schön, dass ihr das machen wollt. Hier wäre ein mögliches Thema, zu dem ihr das machen könnt, wenn ihr dieses Thema nicht selber umsetzt.
Okay. Und wenn ich jetzt als Bürger hier aus Essen da unbedingt dabei sein will, kann ich mich bewerben oder muss ich warten, bis das Los einfach auf mich fällt?
Nö, das wird tatsächlich gelost. Also ich weiß gerade selber nicht, wie die das bei dem beim Bürgerrat Ernährung machen, ob dann da eine Liste ist und wenn dann einer sagt, nee, ich kann gar nicht oder so, ob die dann eine Vertreterliste haben oder sowas, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die haben das schon.
Ja. Ich glaube, das ist ja gerade das Schwierige, wie setzt sich sowas zusammen und wer bestimmt das eigentlich und wer bestimmt das Ziel? Da geht es natürlich darum, so Moment mal, wer hat denn hier die Hoheit? Ich kenne das aus Sitzungen, wo dann sagt, wer macht das Protokoll? Wer das Protokoll hat, hat die Macht. Also und genauso ist es natürlich auch hier, okay, wer bestimmt das? Wer darf sich beteiligen? In welcher Zusammensetzung? Wenn man in einem Kleingartenverein oder in einem Verein ist, wer darf in den Vorstand und es muss einer aus dem Norden der Stadt und einer aus dem Süden der Stadt und eine junge Frau und ein älterer Mann. es wird immer sehr kompliziert, wenn es dann um das Konkrete geht. Deswegen frage ich da so nach. Das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe, so einen Rat zusammenzustellen und den dann auch ein Stück weit frei agieren zu lassen. Und das ist ja eigentlich das Charmante auch in einem Demokratiemodell, dass man sagt, okay, es gibt Wahlen nach festgelegten gesetzlichen Regeln, wie so ein Parlament zusammengesetzt ist. Und dass das natürlich, wenn wir uns die Wahlen angucken, einem nicht jede Partei gefällt, die da reinkommt. Das ist dann die Seite der Demokratie, gerade wenn man womöglich in der Minderheit ist. Ne? Ja. Also ich finde es spannend. Ich finde schon, man kann sich damit beschäftigen und gucken, okay, was hat dieser Ernährungsrat? Was könnte in diesem Fall der Rat machen zum Ausstieg aus fossiler Energie? Ich finde Menschen, die sich zusammensetzen und Ideen haben und sagen, wir wollen was vorantreiben, immer gut. Deswegen sorge ich, würde mich im Zweifel auch mal melden. Aber bisher sind sie diesem Ziel oder diesen drei Zielen ja noch nicht näher gekommen. Ne? Hat sich eigentlich nichts bewegt.
Ja, also tatsächlich nicht. Also selbst die, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, wir möchten bis 2030 aus den fossilen Rohstoffen raus, dann ist das natürlich ein großes Ziel.
Ja.
Wenn man aber sagt, wir wollen gerne Tempo 100, dann ist das eigentlich ein winziges Ziel. Und auch das 9-Euro-Ticket hat ja schon mal funktioniert und man hätte jetzt auch das, im Grunde muss man nur das 49-Euro-Ticket, da muss man nur die 4 vorne streichen, dann hätte man es.
Aber es kostet auch ein paar Milliarden.
Ja, die kriegt man auch, also bei den Dingen, die subventioniert werden. Jetzt hat man mal gegengerechnet, dass im Jahr kostet das 49-Euro-Ticket so viel wie 1,2 Kilometer A100 in Berlin. Also wenn man die Gelder sich überlegt, wo tut man die hin, dann kriegt man es auch hin.
Komisch, die Politik entscheidet doch immer anders und das interessiert mich auch noch. Gibt es eine Partei in Deutschland, die ihren Zielen am nächsten kommt? Also die Grünen sind in der Regierung und vermutlich ja eine Enttäuschung für sie. Also sind das mehr Volt oder ÖDP oder die Tierschutzpartei? Würden Sie sagen, irgendjemand ist auch nah oder näher bei uns dran, den können wir als Verbündeten sehen?
Also wir freuen uns natürlich, wenn das parteiübergreifend akzeptiert wird, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben sollten. Wir haben natürlich Gespräche mit einigen Parteien gesucht. Hier in Essen haben wir zum Beispiel mit der Linken Gespräche gesucht. Die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Forderungen, die wir haben, nämlich den Ausstieg aus Fossilen, günstiger Nahverkehr und ein Tempolimit, sind absolut vereinbar mit deren Parteizielen. Deshalb haben die gesagt, wir würden das mittragen. Andere Parteien, bei denen ist das immer ein bisschen schwieriger. Da muss man erstmal einen finden, der sich für solche Dinge einsetzen möchte.
Also die Grünen sind jetzt nicht gerade so die Partner. Die sind ja jetzt zum Teil in der Regierung, in NRW, hier in Essen auch. Da kommen sie nicht so weiter wahrscheinlich.
Ja, also wir sind auch da tatsächlich zu übergegangen, dass wir auch was wir adressieren ja den Bundeskanzler auch selber und sagen, wenn er euch sagt, es wird schon alles gut in der Zukunft, dann lügt er.
Das hat Frau Merkel also auch, fast jeder Bundeskanzler hat das gesagt. Manchmal stimmt
das
ja auch.
Das wäre schön, wenn es genauso stimmen würde. Ne? Wenn man es wieder hinkriegt, dann freuen wir uns natürlich. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auch bei den Grünen tatsächlich so Sachen erlebt haben, dass man natürlich erst einen Parteitag in Lützerath abhält und dann beschließt, trotz gegenteiliger Aussage, das dann abzureißen. Und
gibt es für Sie auch Kompromisse? Es war ja damals auch ein Kompromiss, dass die Grünen gesagt haben, okay, wir haben aber den Ausstieg bis, ich glaube, 2035 vereinbart. Das hätten wir nicht, wenn wir als Grüne nicht mitgesagt hätten, okay, wir kommen dem entgegen. Wahrscheinlich, also gerade in der Demokratie und bei verschiedenen Meinungen, muss doch alles irgendwann Kompromiss werden.
Das Problem ist natürlich, dass das für einen Außenstehenden überhaupt gar keinen Sinn macht, dass man sagt, also für einen Außenstehenden ist das folgendermaßen, da kommt ein privates Unternehmen, enteignet Dörfer, reißt Häuser ab, um an Kohle zu kommen, um damit Kohle zu machen. So, weil sie haben das Recht dazu und alle anderen könnten, man kann natürlich auch Windräder aufstellen, aber es können natürlich auch alle anderen. Das heißt, man ist da kein Monopolist. Das ist, als ob jemand in dein Haus kommen würde und würde anfangen, Vasen zu zerschlagen. Und dann hat er noch vor, sämtliche Vasen zu zerschlagen, sagt aber, nee, pass auf, Ich zerschlag nur noch die Hälfte der übrigen Vasen. Das ist doch ein guter Kompromiss. Dann sind trotzdem noch von den Vasen, die du übrig hast, nur am Ende nur noch die Hälfte übrig. Und ist aus seiner Sicht ein Kompromiss, aus meiner Sicht dann doch nicht.
Ja, das kann man, glaube ich, von verschiedenen Seiten sehen. Ich weiß auch nicht, ob der Vergleich nicht ein bisschen hinkt, aber ich habe schon verstanden, was Sie sagen wollen. Aber was ich noch nicht absehen kann oder verstehe, ist, wenn Sie haben die Ziele, davon ist noch nichts umgesetzt. Die Politik macht Heizungsgesetz und ändert das wieder und hat jetzt andere Probleme. So, Gesellschaftsrat gibt's auch nicht. Was machen Sie denn, wenn der Protest nicht wirkt? Also nicht über diese Klimakipppunkte, sondern wenn dann nur über die störenden Aktionen oder gar nicht mehr drüber geredet wird?
Also wir würden natürlich weiter demonstrieren, wir diese Ziele erreicht haben.
Aber wenn der Protest immer extremer und gefährlicher wird, das ist ja die Gefahr, dass man dann sagt, okay, ich gebe noch mal Gas, wir hauen noch mal einen drauf, wir beschmieren das Brandenburger Tor, da regen sich alle auf, das lässt sich schwer wieder sauber machen und so. Und vielleicht entsteht noch Aggressivität. Darin können ja auch Bewegungen wie die Ihre zerbrechen.
Ja, also wir haben da natürlich schon eine Idee dahinter, wie das alles funktioniert. Und wir sind auch der Meinung, dass ziviler Ungehorsam da der beste Weg ist, das durchzusetzen. Wir haben natürlich in unserem Fall das Problem, dass eigentlich rein wissenschaftlich betrachtet unsere Ziele absolut vernünftig sind. Und das, was wir damit bezwecken wollen, nämlich eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen, sollte auch eigentlich im Sinne aller sein.
Ja, ich glaube, das, um da einzuhaken, das ist, glaube ich, auch so, gibt ja auch Befragungen, wo es heißt, 80% oder 85% der Menschen sagen sogar, ja, wir glauben den Wissenschaftlern und es ist auch schlimm in der Klimakrise und wir wollen auch was tun. Aber trotzdem sind viele Menschen von der Art und Weise des Protests nicht überzeugt. Wie sehr sind sie frustriert, dass viele zwar grundsätzlich vielleicht sogar die Ziele teilen oder teilweise teilen, aber mit dem Protest hadern und da nicht mitgehen?
Also bei mir persönlich ist es so, dass ich immer das glaube, was man, wie man handelt.
Also nicht nur reden, sondern handeln.
Genau.
Das gilt für jeden einzelnen Menschen.
Das gilt für jeden einzelnen Menschen. Und das heißt nicht, dass unbedingt jeder jetzt neben mir auf der Straße sitzen muss, sondern einfach, weil ob jetzt 80% der Leute sagen, sie möchten mehr Klimaschutz, aber am Ende passiert nichts, oder es sagen 10% und es passiert nichts, das macht für mich keinen Unterschied, sondern sagt mir nur, dass es da doch Leute gibt, die etwas anderes sagen, als sie tun.
Gefühlt tut sich im Moment eigentlich gar nichts. Die Menschen bleiben da stehen, wo sie sind, erstarren, sagen, wir haben jetzt andere Probleme, wenden sich eher wieder in ihre eigene Welt, obwohl sie wissen, dass vieles in dieser Welt gerade nicht in die richtige Richtung läuft. Wie reagieren Sie? Also wird es in diesem Herbst, Winter noch einen Kurswechsel geben? Es wird weitere Aktionen geben, habe ich schon daraus gehört. Läuft ja auch immer mal, wenn man so Medien verfolgt. Oder gibt es noch was Neues?
Ja, also wir passen uns natürlich immer ein bisschen laufend an. Wir gucken, wir sind ja nicht alleine mit unserer Bewegung. Wir sind ja international quasi vertreten. Es gibt ja ein großes Bündnis international, was das angeht, bei dem wir uns dann auch abschauen, wie solche Dinge funktionieren. Alle unsere Aktionen zielen aber auf zivilen Ungehorsam und Unterbrechung des Alltags ab.
Gibt es ein Land, wo es besonders gut läuft? Also wo sagen wir mal, das Ziel zivile Ungehorsam schon zu irgendwas geführt hat, wo schon Erfolge zu sehen sind? Könnte man ja vielleicht kopieren.
Also aktuell ist es schwieriger, das zu sehen. Es gibt natürlich Beispiele aus der Geschichte, wo das viel geklappt hat. Ich habe Bilder aus, ich glaube Atlanta war das gesehen, in den 60ern, wo Leute eine Straße blockiert haben, um für die Rechte der Schwarzen dort zu kämpfen.
Okay.
Das war nicht die einzige Aktion natürlich, die sie gemacht haben, sondern da gab es viele Aktionen des zivilen Ungehorsams, die da auch.
Aber gerade bei dem Beispiel mit Atlanta und die Rechte der Schwarzen, da wissen Sie schon jetzt, das ist ein langer, langer Weg, der Jahrzehnte dauern kann.
Das ist tatsächlich ein langer, langer Weg. Es wäre schön, wenn wir so viel Zeit hätten, das wäre natürlich praktisch. Ich meine, jeder Schritt, der in die richtige Richtung kämpft, uns natürlich auch mehr Zeit. Das ist natürlich auch ein Faktor. Momentan sehen wir in den Niederlanden zumindest, dass die Blockade der A12 da zumindest dafür sorgt, dass das Parlament hat noch nichts entschieden, aber diskutiert zumindest darüber, die Subventionen für fossile Energien abzuschaffen. Die haben den Protest jetzt dort eingestellt. Mhm. Wenn das Parlament sagt, nee, machen wir nicht, sind die natürlich wieder da. Und
wir werden das verfolgen. Ich glaube, dass also ich bin gespannt, was noch kommt und hoffe für die Natur und die Welt das Beste, aber fremdle jetzt auch als Moderator natürlich ein bisschen mit der Art des Protestes, finde es aber hochspannend. Jetzt kommt aber noch was dazu, dass die Sache ja sehr schwer macht mit dem Denken ans Klima und der Erde, nämlich seit über einem Jahr, anderthalb Jahren haben wir einen Krieg in der Ukraine. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen Krieg in Israel, richtig schlimmes Pulverfass im Nahen Osten. Und es gibt andere Kriegsherde, die zeigen, diese Welt brennt noch an mehr Ecken und Enden. Das nimmt ja jetzt den Fokus von dem Klimawandel und wahrscheinlich auch von den Protesten weg in eine andere sehr, sehr schlimme Thematik. Wie gehen Sie damit um? Da kommen wir eigentlich nicht gegen an, weil Krieg ist schlimm.
Das ist richtig. Das ist natürlich eine Sache. Es gibt so viele Orte, so viele Dinge, die ungerecht sind auf dieser Welt und gegen die man was tun müsste. Das ist natürlich der Kampf für die Klimagerechtigkeit ist da eine Sache und auch eine nachhaltige Sache, weil eine Sache, die sich leider nicht sonderlich aufschieben lässt in dem Fall. Ansonsten könnten wir natürlich sagen, okay, wir machen alle Probleme nacheinander und kümmern uns dann später drum. Das wäre natürlich schön, wenn wir diese Zeit hätten. Das wäre auch angenehmer für uns, aber ich fürchte, die Zeit haben wir leider nicht.
Dover Übergang, aber ich fürchte, die Zeit haben wir auch nicht, das jetzt noch ausführlicher zu besprechen. Ja. Wir sind schon 50 Minuten dabei. Das geht sehr schnell, es ist hochspannend, es ist aber mal ein Einblick einfach in den Protest und die Gründe, was dahinter steht und was Sie auch schon erlebt haben. Ich habe aber noch die Kurzsatzrunde am Schluss und
ja, die gerne.
Offenbart sozusagen jetzt nochmal den Abschluss. Ich fange Sätze an und Sie bringen die zu Ende. Das letzte Mal mit dem Flugzeug geflogen bin ich?
Ich glaube 5 Jahren ungefähr.
Wohin?
Das war eine Insel, ich glaube Mittelmeer.
Sylt.
Nee, Sylt nicht.
Das machen andere.
In Ibiza oder sowas, glaube ich.
Im Radio höre ich am liebsten?
Musik. Irgendwelche.
Irgendwelche, also nicht Heavy Metal oder so, alles irgendwelche. Meinen Beruf in der IT-Branche habe ich aufgegeben, weil?
Er mich nicht mehr mit Sinn erfüllt hat.
Der schönste Ort in Essen, das ist?
Kann man nochmal sagen. Überall, wo es Seen gibt.
Wenn ich mal den Bundeskanzler für eine halbe Stunde sprechen könnte?
Dann würde ich ihn auffordern, doch mal zur Arbeit zu gehen.
Die sozialen Medien sind für mich?
Anstrengend.
Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
Höre ich der FDP zu.
Der für mich beste Wetterbericht im Fernsehen ist? Bestimmtes Programm oder
so? Da bin ich offen.
Okay, weil sein könnte ZDF oder sonst irgendwas. Ja. Am Ruhrgebiet mag ich besonders, hatten wir, ich habe das doppelt, ich wollte das so schön rausnehmen mit den Flüssen und den Seen.
Ja.
Aber hier, zum Entspannen habe ich am liebsten?
Ruhe.
wir sind gleich fertig, keine Sorge. Nach diesem Podcast von Radio Essen fühle ich mich auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 beschissen ist und 10 super Spitzenklasse.
Oh, 10 nehme ich. Ich fühle mich gut.
Ehrlich?
Ja, durch.
Der Wahnsinn. Das war Philipp Navrat von der letzten Generation Lokführer aus Katernberg, der bei sogenannten störenden Aktionen die Aufmerksamkeit auf das Klima lenken will und lenkt. Und dass wir alle handeln und nicht nur reden, hat er uns gesagt. Dafür geht er auch den Weg des zivilen Ungehorsam. Wir haben viel darüber gehört und ein bisschen diskutiert. Wer sich über den Gast, den Moderator oder was auch immer aufgeregt hat oder Lob oder Vorschläge hat, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Auch Vorschläge für zukünftige Gäste, die nehmen wir natürlich entgegen. Die vergangenen Gäste von Essen im Ohr findet ihr auf radioessen.de, von Alpakas bis hin zur Domina, alles dabei. Ja, oder eben auf den gängigen Podcast-Plattformen, da findet ihr uns auch. Da ist auch jede Woche der Redebedarf mit Nadine Müller und Mario Alt und Tobi Bitter oder ein Wochenrückblick, genau ist das. Und hinter den Kulissen hört ihr da auch noch einiges über Radio Essen. Ja, ich verabschiede mich. Ich bin Christian Pflug, wünsche euch ein paar spannende Gedanken nach dem heute Gehörten. Ich werde jedenfalls intensiv über die Perspektive eines sogenannten Klimaklebers nachdenken. Wahrscheinlich werde ich mich selber nicht auf die Straße kleben, das sage ich ehrlich. Noch mit offenem Ausgang, aber was ansonsten bei meinen Gedanken rauskommt. Philipp Navrat aus Katernberg, es ist Tradition bei uns, dass der Gast das letzte Wort hat. Bitte sehr.
Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ich bei kommenden Protesten sehr viele Essener auch neben mir sehe. Wer weiß das schon. Würde mich freuen. Ja.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.